Deutschlandfunk Kultur.
Heute stellen wir Ihnen Johann Valentin Rathgeber vor, der heutzutage nur noch geringen Bekanntheitsgrad besitzt. Seine geistlichen Kompositionen changieren zwischen der strengen Kontrapunktik eines Bach und der gefälligen Beschwingtheit eines Mozart. Er komponiert schnell einstudierbare Werke für den täglichen liturgischen Bedarf. Johann Valentin Rathgeber und sein ohrenvergnügendes und gemütergötzendes Tafelkonfekt, eine Sendung von Yvonne Petit-Pierre.
Das ganze Leben ist nichts anderes als eine dauernde, Gott gegenüber dankbare Musik, welche Tag und Nacht ununterbrochen das Lob des Allerhöchsten singt.
So schreibt es Johann Valentin Rathgeber 1728 in der Vorrede zu seinem Opus 10. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits ein gefragter Komponist einfacher liturgischer Gebrauchsmusik, die vor allem den praktischen Erfordernissen des Musizierens in ländlichen Pfarreien gerecht wird. Dort trifft man überwiegend auf kleine Chöre oder Ensembles, sodass sich Aufführungsmöglichkeiten meist auch nur abseits der großen Fürstenhöfe ergeben. Auf solcherlei Rahmenbedingungen verweist Rathgeber bereits einige Jahre zuvor im Rahmen einer von ihm formulierten Widmung.
Nicht ein außergewöhnliches Kunstwerk, sondern eine liebliche Harmonie habe ich ausgedacht, die den Ohren der Hörer meist noch lieber ist als kunstvolle Arbeit. Von vollem Sängerchor und vielen und selteneren Instrumenten habe ich abgesehen, weil es den meisten Chören an Musizierenden fehlt. Und ich bin zufrieden, wenn meine Komposition gut aufgeführt wird, hauptsächlich mit zweifach besetzten Violinen und einem begleitenden Violoncello. Dies wird auch nicht zu schwierig sein, weil ich mich um die unseren Zeiten willkommenere Leichtigkeit und Kürze bemüht habe.
Im fränkischen Oberelsbach, einem kleinen Ort in der Rhön, wird Johann Valentin Rathgeber am 3. April 1682 als sechstes von insgesamt 7 Kindern geboren. Vater Valentin und Mutter Anna, geborene Schäuplein, leben mit der Familie bis 1688 wahrscheinlich im Pfarrhaus vor Ort neben der Schule, wo der Vater als Lehrer tätig ist. Durch ihn erfährt der junge Valentin neben der Schulbildung auch seine erste musikalische Grundausbildung und wird mit den kirchenmusikalischen Verhältnissen auf dem Lande vertraut. Erste Belege für Rathgebers Werdegang gibt es ab 1701, als er ein Studium in den Fächern Rhetorik, Mathematik und Rechtswissenschaften an der Universität in der nahegelegenen Residenzstadt Würzburg aufnimmt. Über die Finanzierung dieser Studien kann nur spekuliert werden, aber von einer ausgeprägten Förderung der Wissenschaften durch den damaligen Fürstbischof Johann Philipp von Greifenklau dürfte auch Rathgeber profitiert haben. 3 Jahre nach Studienantritt wechselt Rathgeber das Studienfach. Denn ein Protokoll des Juliusspitals zu Würzburg vom 1. Juli 1704 vermerkt ihn als Theologus Studiosus. Zeitgleich ist er als Schulmeister an der Waisenhausschule des Juliusspitals angestellt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nach kurzer Zeit wird ihm dort eine Festanstellung angeboten, da er nicht nur über theologische Fähigkeiten verfüge, so eine protokollarische Notiz.
Bis dato hat sich derselbe ohne Klag bei seiner Jugend ziemlich aufgeführt, wie er dann auch in der Musik dem Spital wohl anstehet, zugleich in der Musik und anderen Instrumento erfahren sei.
Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, dass Ratgeber nach nur dreijähriger Tätigkeit unerwartet gekündigt wird. Als Begründung heißt es:
Johann Valentin Ratgeber, Schulmeister im Spital, dem bereits vor 3 Wochen aufgekündigt ward, das Spital zu räumen und um andere Konditionen sich zu bewerben, weil er sowohl wegen seiner Jugend als anderer Ursach halben dem Spital nicht anständig sei, so ihm hiermit nochmals angesagt wird.
Ob sich Valentin Ratgeber tatsächlich unzüchtig verhalten hat, muss offen bleiben. Der wahre Grund für seine Entlassung dürften vielmehr Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich einer innovativen Unterrichtsgestaltung gewesen sein. Ratgeber propagiert nämlich ein Lernen durch Freude und berücksichtigt dabei Musik als Motivationsinstrument. Eine neue Wirkungsstätte ergibt sich für Johann Valentin Ratgeber in der Nähe von Bamberg, im Benediktinerkloster Banz, wo er 1707 eine Anstellung als Kammerdiener des dortigen Abts Kilian Düring von Banz findet. Das bedeutet einen deutlichen Karrieresprung, denn seinerzeit ist man damit kein untergeordneter Dienstbote. Das Amt eröffnet den Eintritt in den Bereich gehobener Hofämter, verbunden mit einem engen Vertrauensverhältnis zu seinem Dienstherrn. Auch hier wird die musikalische Begabung Ratgebers eine Rolle gespielt haben, denn für die Organisation der klösterlichen Veranstaltungen ist auch eine rege kirchenmusikalische Praxis vorgesehen. Darüber hinaus durchläuft Ratgeber im Alter von erst 22 Jahren ein Noviziat, legt 1708 sein Gelübde ab und wird fortan im Weihebuch des Würzburger Ordinariats als Religiosus von Banz geführt. 10 Jahre später erscheint sein erstes Opus, eine Sammlung von 8 Messordinarien bei dem Augsburger Verleger Johann Jakob Lotter, wozu Ratgeber im Vorwort schreibt:
Nehmt es an, und wenn ihr es gnädig angenommen habt, werdet ihr danach verlangen, dass ich euch noch mehr, und zwar Edleres und Feierliches als diese dürftigen Messen, zukommen lasse.
Dass sich Ratgeber auch zukünftig vor allem mit Messvertonungen beschäftigt, belegt sein umfangreiches Schaffen. Aus den ausführlichen Vorworten zu seinen einzelnen Werken wird neben kompositorischen Absichten auch die breite theologische Bildung des komponierenden Priesters erkennbar. So setzt er beispielsweise in seinem äußerst erfolgreichen Opus 3 verschiedene Messvertonungen in Beziehung zu den 9 Engelchören. Ein Konzept, das von diversen mittelalterlichen benediktinischen Theologen vertreten wird. Die Liebe zur Musik sei aber auch eine Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den Himmel.
Benedikt hat gelehrt, mit welcher Feierlichkeit und Prunk durch den Chor und während der Messe Gott gepriesen werden solle. Gott selbst möge daran Wohlgefallen finden, mit dieser engelhaften Harmonie die Himmel zu erfüllen. Und er möge den Vorplatz des Himmels so bewachen lassen, dass keinem der Zutritt zum heiligen Berg Gottes und zu seinen Zelten erlaubt wird, außer dem, der die Musik liebt.
Jesu Christi, Jesu, Jesu Christi.
Großteil der kirchenmusikalischen Kompositionen von Valentin Rathgeber richtet sich an Klöster und Gemeinden, die auf eine leicht aufführbare Kirchenmusik setzen, was zu seiner breiten Beliebtheit beiträgt. Den Kritikern, die sich jedoch an dessen eher gefälligen Melodien und einfachen harmonischen Strukturen stören, weiß Rathgeber zu entgegnen und hält fest:
Nehmt auch meine Offertorien mit wohlwollendem Urteil an. Wenn dieses vielleicht allzu kritisch ausfallen sollte, müsst ihr wissen, dass sie eben nicht für eure Kritik, sondern zur Ehre Gottes verfasst wurden. Wenn diese durch sie befördert wird, wurde mein Ziel erreicht. Ich will nicht dem Kritiker gefallen. Deswegen, weil sie dem Kritiker missfallen, müssen sie schließlich nicht allen gefallen. Ja, selbst mit größter Kunstfertigkeit verfasste Musik gefällt nicht jedermann. Verliert sie deswegen etwa ihren Wert? Freilich ist nichts in jeder Hinsicht schön. Ich ersann eine eingängige Harmonie zur Ehre Gottes. Wenn ihr in diesem Offertorium nach mehr sucht, irrt ihr euch gewaltig, weil ich selbst mir dabei nicht mehr gedacht habe.
Für Aufsehen in Kloster Banz sorgt am Morgen des 22. Oktober 1729, dass sich Johann Valentin Rathgeber angeblich ohne Erlaubnis des zuständigen Abts aus dem Kloster geschlichen habe. Lange Zeit wird ihm die Flucht aus der Enge des Klosters unterstellt, folgt man den Aufzeichnungen von Heinrich Joachim Jeck, einem Bamberger Bibliothekar und Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert.
Sein musikalisches Talent war zu sehr aufgeregt, als dass es sich mit der stillen klösterlichen Ordnung befriedigen könnte. Doch gelang es ihm mehr als 20 Jahre durch musikalische Zerstreuungen, sich ruhig zu verhalten. Erst als sein Missvergnügen die höchste Stufe erreicht hatte, wagte er an Abt Benedikt Lurz die Bitte um Erlaubnis, eine Geniereise zu machen, welche ihm verweigert wurde. Er begab sich also eigenmächtig im gewöhnlichen Anzuge aus dem Kloster, ohne sich um das Fragen des Abts und anderer Standesgenossen um den Zweck seines Ausgangs zu bekümmern.
Zu den wichtigsten Stationen dieser sogenannten Geniereise gehören unter anderem Mainz, Trier, Stuttgart, Wasserburg, Augsburg oder München. Ferner besucht er Benediktinerklöster in der Schweiz, Österreich und Ungarn. Von dergestaltigen Geniereisen oder Bildungsurlauben spricht man aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bei Rathgeber gestaltet sich die angebliche Klosterflucht als eine Art Werbekampagne für seine Kompositionen. Auch seinerzeit kein seltenes Phänomen. Kontakt zu potenziellen Abnehmern seiner Kompositionen und zu Musikern außerhalb der Klostermauern will gepflegt sein. Außerdem kennt Rathgeber die Bedürfnisse des Marktes. Da er sich stets zu seiner Ordenszugehörigkeit bekennt, informiert er auch den zuständigen Abt über jede Veröffentlichung seiner Werke. Es steht also zu vermuten, dass Rathgeber aus anderen Gründen das Kloster verlässt. Schließlich stoßen seine Kompositionen wegen angeblich mangelnder Arbeit am Detail und ihrer leichten Konsumierbarkeit unter zeitgenössischen Musikexperten durchaus auf Kritik. Hätte es sich für Rathgeber um eine tatsächliche Bildungsreise gehandelt, so wäre er wohl eher nach Italien gereist, um sich in den dortigen Zentren der Musikpraxis neue Kenntnisse zu erwerben. Stattdessen sucht er während seiner Abwesenheit immer wieder klösterliche Umgebungen an verschiedenen Orten auf, um für seinen eigenen Kompositionsstil zu werben. So besucht er im November 1731 unter anderem das Zürcher Musikkollegium, das diverse Werke ankauft. Obwohl Rathgeber im katholischen Kontext komponiert, interessiert man sich auch im reformierten Zürich für ihn, nicht zuletzt, da seine Werke den Bedürfnissen der jeweils lokalen Aufführungspraxis entsprechen. Nach 9 Jahren Abwesenheit klopft Rathgeber am 2. September 1738 angeblich voller Reue wieder an der Klosterpforte zu Banz an. Bevor er Eingang in die Ordensgemeinschaft findet, muss er jedoch eine 17-tägige Haft absitzen. Danach nimmt er seine kreative Arbeit wieder auf und es entsteht unter anderem sein Opus 20, die Offertoria Ruralia, eine Sammlung von 30 leichten Werken zur musikalischen Begleitung der Gabenbereitung. Es ist offensichtlich die schnelle Anpassungsfähigkeit, auf liturgische Neuerungen einzugehen, die zur schnellen Verbreitung der kirchenmusikalischen Werke Rathgebers beiträgt. Als Komponist unterscheidet sich Rathgeber von seinen katholischen Zeitgenossen wie Johann Adolf Hasse ebenso wie von seinen lutherischen, also Georg Philipp Telemann oder Johann Sebastian Bach. So setzt er in seinen geistlichen Werken nicht auf ausgeprägte kontrapunktische Strukturen und konzipiert vorzugsweise mit eingängigen Melodien für den Gebrauch während des Gottesdienstes. Seine harmonische Sprache bleibt einfach und transparent. Und trotzdem ist er sich stets seiner großen Verantwortung als Komponist in sakralem Kontext bewusst.
Benedikt hat gelehrt, mit welcher Feierlichkeit und Prunk durch den Chor und während der Messe Gott gepriesen werden solle.
Die Kompositionen Rathgebers folgen weitgehend 3 persönlich formulierten kompositorischen Maximen. Hierbei handelt es sich um Suavitas, also Lieblichkeit, Facilitas, Leichtigkeit und Brevitas, Kürze. Diese Lieblichkeit erfüllt sich in der Verwendung homophon gehaltener Harmonien mit Terzen und Sechsten. Der Verzicht auf komplexe Kontrapunktik prägt die Leichtigkeit, während die Kürze knappen Melodien und dem Verzicht von Textwiederholungen gilt.
Ich war darauf bedacht, mit möglichst einfachem Satz und leichter Ausführbarkeit zu dienen. Deshalb bemühte ich mich, nicht so sehr durch Kunstfertigkeit allein den Virtuosen, als durch Ohrenfälligkeit auch weniger Gebildeten zu gefallen.
Entscheidend für die umfangreichen Werksammlungen Rathgebers scheint sein Musikverständnis zu sein, das wiederholt aus den Widmungsschreiben zu seinen einzelnen Werken hervorgeht. Mit seinen Anmerkungen will er auf die jeweiligen Bedürfnisse potenzieller Abnehmer eingehen und berücksichtigt gegebenenfalls auch aufführungspraktische Probleme. Ins Zentrum seiner Vorreden stellt er häufig den göttlichen Ursprung von Musik, die er als Harmonie der Schöpfung beschreibt.
Dass die Musik aus den Himmeln stammt, schreibt Tullius in dem Buch, das den Titel Somnium Scipionis trägt. Er sagt nämlich, dass durch die Bewegung der Himmelskörper 7 durch Intervalle sich unterscheidende Töne erzeugt werden, die hoch mit tief mischen und dabei gleichmäßig mannigfache und lieblichste Harmonien erzeugen. Er sagt folgendermaßen: Gelehrte Menschen haben uns jene Kunst vom Himmel geholt, indem sie sie später mit Saiten und Gesang nachgeahmt haben. Diese reißt durch ihre Lieblichkeit die Sinne fast bis zu den Himmeln oder bietet gewiss auf Erden himmlische Wonnen als Vorgeschmack.
Im Augsburger Verlag Johann Jakob Lotter konzentriert man sich seit seiner Gründung um 1719 vor allem auf leicht aufhörbare Kirchenmusik, die entsprechend den eingeschränkten Verhältnissen kleinerer Klöster, Kirchen und Schulen gestaltet ist. Vor diesem Hintergrund kann Johann Valentin Rathgeber einen Großteil seiner Werke in der Druckerei Lotter herausgeben. Mit der Beliebtheit seiner Werke gewinnt auch das Verlagshaus zunehmend an Bedeutung, vor allem für den Vertrieb katholischer Kirchenmusik im süddeutschen Raum. Noch 70 Jahre nach Rathgebers Tod hält der Benediktinermönch Georg Ilde von Schatt in Banz mit Blick auf dessen kompositorische Hinterlassenschaft fest:
Die übrigen musikalischen Kompositionen aber, die er nicht drucken ließ und die zum größten Teil religiös sind, bezeugen eine solche Fruchtbarkeit seines Geistes, dass kaum jemand glauben könnte, dass ein einziger Mann eine so vielseitige Tätigkeit entfalten konnte, wenn man es nicht gesehen hätte und vor Staunen starr geworden wäre. Es gibt inner wie außerhalb Deutschlands keinen Musikchor, der nicht Gott und den Heiligen Lobpreisungen dargeboten hätte mit seinen Kompositionen, die sehr lange das Begräbnis unseres Toten überdauern werden.
Als das bekannteste und vielleicht bedeutendste weltliche Werk Rathgebers gilt das zwischen 1733 und 1746 herausgegebene, ohrenvergnügende und gemütsergötzende Tafelkonfekt. Wegen seines Verlagsortes auch als Augsburger Tafelkonfekt bezeichnet. Hierbei handelt es sich um 3 Sammlungen mit 1- bis 4-stimmigen Liedern, die von Cembalo, 2 Violinen und Generalbass begleitet, zwischen 1733 und 1739 im Verlagshaus Lotte erschienen, 1746 um eine 4. Sammlung ergänzt. Den Titel verdankt die Komposition wahrscheinlich dem Barockkomponisten Karl Briegel, der bereits 1672 im Vorwort zu einem eigenen musikalischen Tafelkonfekt schreibt:
Es scheinet allerorten gebräuchlich und üblichen zu sein, bei verfallenden Tafelaufwartungen mit geistlichen oder anderen musikalischen Stücken, bis die beißhungrigen Mägen erfüllet, den Anfang zu machen. Hernach aber, bei Aufsetzung des Konfekts, wann die Geister durch den edlen Rebensaft schier ermuntert, solche wiederum mit lustigen und kurzweiligen Sachen zu beschließen.
Erste Erfahrungen mit der Interpretation sogenannter Tafelmusiken macht Rathgeber noch während seiner Zeit im Kloster, wo er bei festlichen Angelegenheiten für die instrumentale Unterhaltungsmusik verantwortlich ist. Mit seinem Opus folgt Rathgeber einer langen süddeutschen Tradition des volksnahen mehrstimmigen Gesangs, die in vergleichbaren Sammlungen festgehalten wurden. Neben einprägsamen Melodien gestaltet Rathgeber mit abwechslungsreichen und virtuos konzipierten musikalischen Mitteln und kompositorischem Geschick, wenn er beispielsweise Tanzrhythmen seiner Zeit imitiert oder verschiedene Gesangsstile parodiert. Doch nicht nur humoreske Unterhaltung und Ergötzung zeichnen dieses Tafelkonfekt, sondern auch von Ironie geprägte Texte. Mit seinen Liedern karikiert Rathgeber verschiedene Stände, Politiker oder das Studentenleben, oft auch mit Gedankensprüngen. Die oft spottende Haltung belegt, dass nicht mehr nur für Auftraggeber des Adels komponiert wird, sondern zunehmend für das Bürgertum. Rathgebers Tafelkonfekt gilt als vorzügliche Sammlung volkstümlicher Melodien und Texte, die nicht immer nur aus seiner eigenen Feder stammen, wie er im Vorwort zu seiner ersten Tracht vermerkt.
Ist aber dem einen oder dem anderen ein oder das andere Stück schon bekannt, so ist doch nicht ein jedes Stück allen und jedem bekannt.
Allemal ein wenig lustig, allemal ein wenig lustig.
Lange Zeit bleibt die Urheberschaft dieses Tafelkonfekts unklar und wird erst 1902 durch den Musikwissenschaftler Max Friedländer anhand der Initialen P, V und R auf Rathgeber zugeordnet. Die Idee unterhaltsamer Begleitmusik findet sich bereits in früheren Werken, wenn Rathgeber in seiner Widmung entsprechend ermahnt:
Unterbrich deine Sorgen bisweilen durch Freuden. Dieses Denkmal echt volkstümlichen, häuslich-geselligen Musizierens.
Wie es in der Enzyklopädie »Die Musik in Geschichte und Gegenwart« zu Rathgebers Tafelkonfekt steht, findet zahlreiche renommierte Rezipienten wie Johann Sebastian Bach und Leopold Mozart, die verschiedentlich melodische Motive im eigenen Schaffen aufgreifen oder zumindest verschlüsselt zitieren. Dieses Opus birgt also nachweislich große musikgeschichtliche Bedeutung, nicht zuletzt als Sammlung volkstümlicher Melodien und Texte auf der Basis heiter-ironischer Spiele mit satztechnischen Möglichkeiten. Ein Nachhall, der Rathgeber noch lange begleitet, auch wenn er sich in seinen letzten Lebensjahren fast ausschließlich der wissenschaftlichen Forschung widmet. Gesundheitlich plagt ihn zudem eine Gichterkrankung, weshalb er sich auch im Juli 1744 auf Kur ins nahegelegene Bad Kissingen begibt. Danach gelingt ihm ein stiller Rückzug nach Kloster Banz. Am 2. Juni 1750 verstirbt er an seinem langjährigen Wirkungsort, vermutlich an den Folgen eines Schlaganfalls, und findet seine letzte Ruhestätte in der Klostergruft.
Johann Valentin Rathgebers ohrenvergnügendes und gemütergötzendes Tafelkonfekt. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Yvonne Petit-Pierre. Es sprachen Ilka Teichmüller und Markus Hoffmann. Redaktion Bettina Schmidt.